ARD. Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 5.
Die Jodes und die Wilsons waren schweigsam und starrten ins Feuer. Über ihnen schimmerten schwach die sommerlichen Sterne und die Hitze des Tages ließ allmählich nach. Auf der Matratze abseits vom Feuer wimmerte die Großmutter, leise wie ein kleiner Hund. Alle Köpfe wandten sich zu ihr um.
Rosa Shern, sei ein gutes Mädchen und geh zu ihr rüber. Sie braucht jemand. Sie weiß es jetzt.
Wir sind euch sehr dankbar.
Wir helfen doch gerne.
Wir sind euch verpflichtet.
Unsinn, verpflichtet.
Verpflichtet. Das gibt's nicht, wenn einer stirbt.
Wir machen euch euren Wagen in Ordnung. Tom und ich.
Wirklich? Das wäre großartig.
Wie lange seid ihr eigentlich schon unterwegs?
Ja, wir haben Pech gehabt. Vor 3 Wochen sind wir los.
Boah, guter Gott. Und wir wollen in 10 Tagen in Kalifornien sein.
Ich weiß nicht, Pa. Mit unserer Ladung kommen wir vielleicht niemals hin. Jedenfalls nicht, wenn dann noch Berge kommen.
Ja, wir sind keine 100 Meilen gefahren. Dann ist da im Differential was kaputt gegangen und das hat dann $30 gekostet. Dann haben wir einen Reifen gebraucht und dann ist uns eine Zündkerze zerknallt und dann ist Sari krank geworden. Dann haben wir 10 Tage anhalten müssen. Und jetzt ist diese verdammte Karre wieder kaputt. Wir hatten nur $85 und das ganze Geld ist jetzt bald weg. Wenn ich nur ein Auto reparieren könnte. Ich verstehe rein gar nichts von Autos.
Was ist denn mit dem Wagen?
Naja, der Motor springt an und nach einer kurzen Zeit stottert er und dann bleibt er stehen.
Springt an, läuft eine Minute und bleibt dann einfach weg?
Aha.
Da haben Sie bestimmt nur eine verstopfte Benzinleitung. Ich werde Sie mal durchblasen.
Da wäre ich so dankbar. Also wenn wir in Kalifornien sind, da will ich mir einen richtigen Wagen kaufen. Vielleicht geht der ja dann nicht dauernd kaputt.
Ja, wenn wir hinkommen. Das Hinkommen ist die große Schwierigkeit.
Ja, aber es lohnt sich. Ich habe da so einen Handzettel gesehen, wo drauf steht, dass die Leute zum Obst pflücken brauchen und gute Löhne zahlen.
Mhm. Die haben wir auch gesehen.
Wirklich?
Ja, ich habe sogar einen dabei. Hier. Erbsenpflücker gesucht in Kalifornien, gute Löhne, 800 Pflücker gesucht.
Ja, den habe ich doch auch gesehen. Genau denselben. Meinen Sie, die haben vielleicht schon ihre 800 Leute?
Ja. Kalifornien ist der größte Staat, den wir haben. Auch wenn die ihre 800 schon haben, dann gibt's noch viele andere Farmen. Ich möchte sowieso lieber Obst pflücken. Das würden sogar die Kinder gern machen.
Al stand plötzlich auf und ging hinüber zu dem Wagen der Wilsons. Er betrachtete ihn einen Augenblick, kam dann zurück und setzte sich wieder hin.
Heute Nacht müssen Sie das doch nicht mehr machen.
Ich weiß. Ich mache mich morgen ganz früh dran.
So was Ähnliches habe ich mir auch gedacht, Al.
Von was redet ihr eigentlich, ihr beiden?
Sag du's ihnen.
Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja ganz dumm, aber vielleicht ist das auch gar nicht das, was Al will, aber ich sag's jetzt trotzdem mal. Wir haben ja eine starke Überladung, aber Mr. und Mrs. Wilson nicht. Und wenn nun ein paar von uns mit ihnen fahren könnten und wir etwas von ihrem leichten Zeug zu uns nehmen, dann gehen unserem Hudson seine Federn nicht kaputt und wir würden es auch über die Berge schaffen.
Im Dodge von den Wilsons können glatt 6 Leute mitfahren.
Ja, und ich und Al, wir verstehen was von Autos. Und wir werden dafür sorgen, dass die Karre rollt. Wir halten uns immer zusammen auf der Straße. Und das ist gut für uns alle.
Also,
Wir freuen uns. Hörst du das, Harry?
Ja, also, das wäre schön, aber fallen wir nicht zur Last?
Nein, im Gegenteil. Ihr würdet uns helfen.
Ja, aber wir haben nur $30 noch, ungefähr.
Sie fallen uns nicht zur Last. Jeder hilft dem anderen und dann kommen wir alle nach Kalifornien.
Ganz Mama genau. Möchte ein weißes Haus haben mit Orangen drumherum. Sie haben so ein Bild auf einem Kalender gesehen. Das ist doch wahr.
Chronik an der Raststätte.
An der Route 66 stehen die Buden für Würstchen und Hamburger.
Al and Susie's Place.
Karlsland.
Joe and Minnie.
Will's Eats.
Bretterbaracken. Zwei Benzinpumpen davor, eine Schwingtür, eine lange Theke, Schemel und eine Stange für die Füße. Neben der Tür drei Spielautomaten und das Grammophon mit den Platten, aufgeschichtet wie Tortenböden, bereit auf den Teller zu fallen und Tanzmusik zu spielen. Tippi 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 Tin und Thanks for the Memory, Bing Crosby, Benny Goodman.
Am einen Ende der Theke ein Glaskasten. Hustenbonbons, Koffeinpillen, Süßigkeiten, Zigaretten, Rasierklingen, Aspirin. Die Wände dekoriert mit Plakaten. Badende Mädchen, Blondinen mit großen Brüsten und schlanken Hüften in weißen Badeanzügen mit einer Flasche Coke in der Hand, lächeln. Schau, was du kriegst mit Coca-Cola.
Lange Theke, Pfeffer- und Salzstreuer, Mostrichtöpfe und Papierservietten, Bierhähne. Und an der Rückwand die Kaffeemaschinen, glänzend und dampfend, mit Glasröhren, die anzeigen, wie viel Kaffee noch drin ist.
Und hinterm Tresen Minnie oder Susie oder May, meist mittleren Alters, das Haar gewellt und Rouge und Puder auf dem verschwitzten Gesicht. Minnie oder Susie oder May nimmt die Bestellungen entgegen und ruft sie mit pfauenartigem Kreischen dem Koch zu.
Der Koch heißt Joe oder Carl oder Al, trägt eine weiße Jacke und Schürze und eine weiße Mütze. Ist launisch, redet kaum, blickt jedes Mal, wenn ein neuer Gast eintritt, kurz auf, wischt die Pfanne aus, knallt den Hamburger hinein, launisch und stumm.
May ist für das Publikum da, lächelnd, gereizt, in meinem Ausbruch nahe, lächelnd, während ihre Augen an einem vorbeisehen. Nur bei Lastwagenfahrern nicht. Lastwagenfahrer bringen die Kundschaft.
Bremsen des großen Wagens, silbergrauer Seffer, kreischen vor der Tür. Ein dicker, rosiger Mann mit sorgenvollem Blick hilft seiner Frau, ermattete, hitzegerötete Dame, böse Augen, beim Aussteigen.
May sieht sie an und sieht an ihnen vorbei, als sie eintreten. Carl blickt kurz auf von seiner Pfanne und senkt den Kopf wieder. May weiß schon Bescheid. Sie werden für 5 Cent ein Sodawasser trinken und meckern, dass es nicht kalt genug ist. Die Frau wird 6 Papierservietten benutzen und sie auf die Erde werfen. Der Mann wird sich verschlucken und May dafür verantwortlich machen. Die Frau wird schnüffeln, als röche sie verfaultes Fleisch. May hat, wenn sie mit Carl wieder allein ist, einen Namen für sie. Sie nennt sie Miststücke. Lastwagenfahrer, die sind was anderes.
Die Schwingtür kracht. 2 Männer in Khaki-Hosen, Stiefeln, kurzen Jacken und Militärmützen mit glänzenden Schildern.
Na, May?
Wenn das nicht der große Bill ist, wann bist du denn zurückgekommen?
Vor 1 Woche.
Der andere steckt einen Nickel in das Grammophon. Bing Crosbys goldene Stimme. Thanks for the memory. Hab Dank für die Erinnerung, für Sonne, Meer und Licht.
Kennst du einen neuen Witz, Bill?
Ja, hör zu.
Mensch, sei vorsichtig vor einer Dame, sagt der andere.
Ach was, der ist nicht schlimm. Ein kleiner Junge kommt zu spät zur Schule. Der Lehrer fragt, warum kommst du denn zu spät? Der Junge antwortet, ich habe eine Kuh wegbringen müssen zum Decken. Der Lehrer sagt, kann das nicht dein Paar machen? Und der Junge antwortet, na sicher, aber nicht so gut wie der Bulle.
May kreischt vor Lachen. Karl blickt auf und lächelt und wendet sich wieder den Zwiebeln zu. Lastwagenfahrer, die sind richtig. Lassen jeder ein $0,25 liegen.
Heute früh haben wir einen Unfall gesehen. Großer Wagen, Cadillac. Hübsches Ding, cremefarben. Ist mit dem Laster zusammengekracht. Dem Cadillac-Fahrer hat's den Kühler direkt in den Bauch gerammt. Muss mindestens 90 Sachen drauf gehabt haben. Ist wie ein besoffener gefahren, der Bursche. Süßer Wagen war das. Es ist ja keinen Dreck mehr wert.
Karl blickt kurz auf.
Und der Lastwagen ist auch hin?
War überhaupt kein Lastwagen. War so ein zurechtgebauter Personenwagen, voll mit Töpfen und Pfannen und Matratzen und Kindern. Solche fahren jetzt in Massen nach Westen. Also, Der Kerl überholt uns mit seinen 90 Sachen und ein Wagen kommt entgegen. Und er muss ausweichen und saust in den Lastwagen rein. Und alles war voll von Bettlaken und Hühnern und Kindern. Und ein Kind ist tot. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wir haben angehalten. Der Alte mit dem Lastwagen steht nur da und guckt auf das tote Kind. Kein Ton aus ihm rauszukriegen. Einfach stumm und taub, der Alte. Die Straße ist voll von solchen Familien. Ich habe noch nie so viele gesehen.
Ein 1926er Nash biegt von der Straße ab. Der Rücksitz ist vollgepackt und ganz obendrauf, fast unter der Decke, hocken zwei kleine Jungen. Der Wagen hält vor den Benzinpumpen an und die beiden Jungen rutschen von der Ladung herunter. May stellt sich in die Tür.
Der Mann fragt:
Könnten Sie uns wohl ein Laib Brot verkaufen, Ma'am?
May sagt:
Das ist kein Laden hier. Das Brot brauchen wir für die Sandwiches.
Der Mann, beharrlich in seiner Bescheidenheit:
Ich weiß, Ma'am, wir brauchen Brot. Und auf der ganzen Strecke gibt's keinen Laden. Wir haben Hunger.
Weshalb kauft ihr euch dann keine Sandwiches?
Das würden wir sehr gerne, Ma'am, aber wir können's nicht. Wir müssen alle zusammen von einem Zehner satt werden.
Für einen Zehner kriegen Sie aber kein Laib Brot. Wir haben nur welche zu 15.
Hinter ihrem Rücken ruft jetzt Karl:
Guter Gott, May, nun gib ihnen doch das Brot.
Dann wird's aber bei uns knapp.
Dann wird's eben knapp, verdammt nochmal.
Und Karl blickt verdrießlich runter auf den Kartoffelsalat.
May lässt den Mann eintreten, zieht eine Schublade auf und reicht ihm einen langen, in Wachspapier eingewickelten Brotlaib.
Das ist ein 15-Cent-Brot.
Der Mann antwortet mit unwandelbarer Bescheidenheit:
Könnten Sie nicht für 10 Cent davon abschneiden?
Und Karl jetzt von hinten unfreundlich:
Nun gib ihnen doch schon das Brot.
May sagt resigniert:
Hier, Sie können es für 10 Cent haben.
Wir wollen Sie aber nicht berauben, Ma'am, sagt der Mann.
Machen Sie keine Geschichten. Karl sagt, Sie sollen's nehmen.
Und sie schiebt das Brot über die Theke.
Der Mann wühlt in seinem Geldbeutel voller Silbergeld und speckiger Scheine, und als er einen Zehner findet und auf die Theke legt, hat er einen Penny mitgegriffen. Er will ihn gerade zurück in den Beutel stecken, da fällt sein Blick auf die beiden Jungen, die gebannt vor dem Glaskasten mit dem Zuckerzeug stehen. Er deutet auf die gestreiften Pfefferminzstangen.
Die gestreiften? Die kosten 2 Stück einen Penny.
Gut, dann geben Sie mir 2.
Und der Mann nimmt das Brot und geht aus der Tür, und die Jungen marschieren hinterher. Die rot gestreiften Stangen fest gegen die Hosenbeine gepresst, verlegen lächelnd.
May und Karl und die Lastwagenfahrer blicken dem alten Nash hinterher, wie er mit dröhnendem Motor die Straße hinauf nach Westen fährt.
Bill wendet sich um.
Das waren doch keine Stangen, wo 2 Stück ein Penny kosten.
Was geht dich das an?
Faucht May wütend.
Die kosten doch 4 Stück ein Penny.
Na und?
Wir müssen weiter. Wiedersehen.
Hey, Moment, ihr kriegt noch was raus.
Scher dich zum Teufel,
sagt Bill. Und die Schwingtür schlägt zu.
May sieht auf die Münzen, die neben den Tassen liegen. 2 halbe Dollar.
Lastwagenfahrer,
sagt May ehrfürchtig.
Fliegen brummen mit leisem Knall gegen das Fenster. Der Kompressor surrt und verstummt wieder. Auf der Route 66 dröhnt der Verkehr vorbei. Lastwagen und schöne neue Autos und alte Klapperkisten. Mit unheilvollem Dröhnen fliegen sie vorbei.
Die Schildkröten krochen durch den Staub. Und die Sonne peitschte die Erde. Und am Abend verschwand die Hitze vom Himmel und nur die Erde schickte noch eine Welle von Hitze empor. Die Jodes und die Wilsons krochen gemeinsam über die Straße nach Westen, ließen Oklahoma hinter sich und durchquerten den Pfannenstiel von Texas, fluchtartig raus aus Oklahoma, fluchtartig quer durch Texas. 2 Tage lang waren die Familien auf der Flucht, aber am 3. Tag wurde ihnen das Land zu groß und sie nahmen eine neue Lebensweise an. Die Straße wurde ihre Heimat und Bewegung ihr Ausdrucksmittel. Nach und nach gewöhnten sie sich an das neue Leben. Ruthie und Winfield zuerst, dann Al, dann
Connie und Rose of Sharon und zuletzt die Älteren. Das Land dehnte sich wellig vor ihnen aus. Hier war Texas zu Ende. New Mexico und die Berge noch eine Wellenlinie am Horizont. Sie krochen zum Pecos, überquerten ihn bei Santa Rosa und fuhren noch 20 Meilen weiter. Al Jode fuhr den Wagen der Wilsons. Ma saß neben ihm und Rose of Sharon am Fenster. Die Wilsons und die Kinder schliefen auf der Rückbank. Vor ihnen kroch der Lastwagen. Al fuhr schlaff in den Sitz zurückgelehnt, die Hand lässig auf der Querstange des Lenkrads. Ab und zu drehte er den Kopf seitwärts und spuckte aus dem Fenster. Ma ließ ihren Körper und ihren Kopf von den Bewegungen des Wagens durchschütteln. Rose of Sharon war mit ihrem ganzen Körper krampfhaft bemüht, ihr Baby vor jedem Stoß zu bewahren.
Ma? Ja? Ma, wenn wir dort sind, dann wollt ihr alle Obst pflücken und wieder auf dem Land arbeiten, nicht wahr?
Ja, noch sind wir nicht da. Wir müssen sehen.
Ich und Connie, wir wollen nicht mehr auf dem Land leben. Wir haben uns schon genau ausgedacht, was wir machen wollen.
Wollt ihr denn nicht bei uns bleiben? Bei der Familie?
Wir haben schon alles besprochen. Wir wollen in der Stadt leben. Conny wird sich Arbeit suchen, in einem Laden oder in der Fabrik. Und er will zu Hause studieren, vielleicht Radio, damit er auf was spezialisiert ist und vielleicht später mal sein eigenes Geschäft haben kann. Und dann wollen wir ein Auto haben. Und abends gehen wir ins Kino. Und Conny sagt, ich soll einen Doktor haben, wenn das Kleine kommt. Und vielleicht kann ich ja sogar ins Spital gehen. Und abends studiert er dann zu Hause und das wird alles sehr, sehr schön. Aber vielleicht ist er auch schon fertig mit Studieren, wenn das Kleine kommt. Und wir haben eine Wohnung. Wir wollen ja nichts Großes. Wir wollen es nur hübsch haben für das Kind. Und ich habe mir gedacht, vielleicht gehen wir alle in die Stadt. Und wenn Conny sein Geschäft hat, kann Al für ihn arbeiten.
Ich für Conny arbeiten? Der denkt wohl, er ist der Einzige, der nachts studieren kann.
Wir wollen aber nicht, dass du weggehst von uns, Rose Sharon. Es ist nicht gut, wenn eine Familie sich trennt. Hm?
Für Ma schien das alles plötzlich ein Traum zu sein. Ihr Körper entspannte sich.
Ich möchte mal wissen, wie Grandma sich heute fühlt.
Ein kleines Rattern war im Motor zu hören. Al gab Gas und das Rattern wurde lauter. Und wieder gab er Gas und lauschte. Und das Rattern wurde zu einem metallischen Klopfen. Al hupte und lenkte den Wagen an den rechten Straßenrand. Der Lastwagen vor ihm hielt an und kam langsam zurückgefahren.
Was ist denn los? Hör doch. Das Klopfen, wenn ich Gas gebe.
Das Pleuel, was?
Ja. Naja, es klingt so.
Ich hab immer genug Öl drin gehabt.
Ja, aber es ist einfach nichts rangekommen. Jetzt guck doch mal, jetzt ist es trockener als ein Affenarsch. Kann man nichts machen, müssen wir rausbauen.
Wie schlimm ist es?
Ja, es ist ziemlich schlimm.
Ich weiß nicht, wie es rauslaufen konnte. Ist immer genug Öl drin gewesen.
Ist ja nicht deine Schuld. Ist es wirklich so schlimm?
Ja, es ist schwer ranzukommen und wir brauchen eine neue Pleuelstange.
Gut, also ich fahr voraus und ich suche uns einen flachen und schattigen Platz. Und du kommst langsam nach, Al, aber fahr vorsichtig, ja, weil sonst haust du noch die Federn durch.
Was meinst du denn damit? Ich hau auch noch die Federn durch? Hä?
Okay, beruhig dich. Ja, beruhig dich, Kleiner. Ich habe ja gar nichts gemeint.
Schlimm?
Naja, wir können erst anfangen, wenn der Wagen abgekühlt ist. Und wegen einem Ersatzteil müssen wir zurück nach Santa Rosa, aber morgen ist Sonntag, da kriegen wir nichts. Ach, so ein Mist, dann werden wir für Dienstag nicht fertig. Ach, das wird eine verdammte Arbeit.
Ich habe Angst, dass unser Geld alle wird und wir überhaupt nicht mehr hinkommen. Schließlich müssen wir essen und brauchen Benzin und Öl.
Das ist alles meine Schuld, dieses verdammte Wrack. Ihr seid sehr nett zu uns gewesen, aber jetzt packt eure Sachen und fahrt weiter. Sari und ich, wir werden uns schon was überlegen.
Das machen wir nicht. Wir sind doch fast eine Familie. Grandpa ist in eurem Zelt gestorben.
Tom drehte sich langsam eine Zigarette, nahm seine nicht mehr neue Mütze ab und wischte sich die Stirn.
Ich habe eine Idee. Vielleicht gefällt's euch nicht, aber ich sag's jetzt trotzdem mal. Je schneller wir nach Kalifornien kommen, desto schneller kriegen wir Geld rein. Dieser Wagen hier, der fährt zweimal so schnell wie unsere. Meine Idee ist, ihr schmeißt was von dem Zeug aus dem Lastwagen raus und dann steigt ihr alle ein und fahrt weiter. Nur ich und der Prediger nicht. Wir bringen den Wagen in Ordnung und dann fahren wir los, Tag und Nacht, und holen euch ein.
Pa hockte auf dem Boden und kratzte mit dem Zeigefinger auf der trockenen Erde.
Ich habe das Gefühl, Tom hat recht. Es hat keinen Zweck, dass wir alle hier bleiben. Wir können vor der Dunkelheit noch 50, vielleicht sogar 100 Meilen machen.
Aber wie wollt ihr uns finden?
Ist doch kein Problem, wir fahren doch auf derselben Straße.
Aber wenn wir in Kalifornien irgendwelche Seitenstraßen fahren müssen?
Wir finden euch, Kalifornien ist doch nicht die Welt.
Sieht aber auf der Karte furchtbar groß aus.
John, hast du was dagegen?
Nein.
Mr. Wilson, es ist Ihr Wagen. Haben Sie was dagegen?
Nein, sicher nicht.
Was sagst du, Casey? Willst du hierbleiben und mir helfen?
Ich mache alles, was gut für euch ist. Alles, ganz gleich was.
Also, wenn wir es so machen wollen, dann müssen wir jetzt bald weiter. Vielleicht können wir heute noch 100 Meilen rausholen.
Ich gehe nicht mit.
Was meinst du damit? Du gehst nicht mit. Du musst. Wir brauchen dich doch.
Ma trat an den Wagen heran, griff unter den Rücksitz, holte die Kurbel des Wagenhebers heraus und wog sie leicht in der Hand.
Ich gehe nicht mit.
Ich sage dir, du musst. Wir haben es doch beschlossen.
Du kriegst mich nur mit, wenn du mich niederschlägst. Und das wird dir schlecht bekommen. Ich lasse mich nicht schlagen. Und heulen und betteln tue ich auch nicht.
Sie wird frech. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt bei ihr, dass sie frech wird.
Pa blickte sich hilflos zu den anderen um. Ruthie kicherte.
Ja? Ja? Komm nur her. Du hast beschlossen. Komm nur her. Schlag mich. Versuch's nur. Aber ich gehe nicht mit. Oder wenn ich mitgehe, hast du keinen ruhigen Schlaf mehr. Und dann warte ich. Ich warte. Und so wie du die Augen zugemacht hast, hau ich dir eins über den Schädel.
So was Freches. Dabei ist sie doch gar nicht mehr so jung.
Die ganze Gruppe beobachtete die Revolte. Sie beobachteten Pa und warteten, dass er in Wut ausbrechen würde. Sie beobachteten seine schlaffen Hände, um zu sehen, wenn er die Fäuste ballte. Aber Pas Wut kam nicht. Die Hände hingen weiter schlaff herab. Da wussten sie, dass Ma gesiegt hatte, und Ma wusste es auch.
Aber Ma, was ist denn in dich gefahren? Warum willst du uns denn im Stich lassen?
Stich lassen? Du hast dir nicht überlegt. Was haben wir denn noch in der Welt? Nichts weiter als uns. Nichts weiter als unsere Familie. Wir sind von zu Hause weggefahren und gleich haben wir Grandpa ins Grab gebracht. Und jetzt willst du uns auseinanderbringen.
Aber wir würden euch doch sofort wieder einholen.
Angenommen, wir liegen irgendwo und ihr fahrt vorbei. Angenommen, wir kommen bis hin. Wo sollen wir denn Nachricht hinterlassen? Grandma ist krank und vielleicht dauert es nicht lang. Da müssen wir sie auch noch einscharren, wie Grandpa. Wir haben noch einen langen, bitteren Weg vor uns.
Wir könnten schon Geld verdienen, bis die anderen dann kommen.
Das Geld nützt uns nichts. Alles, was wir haben, ist die Familie, die zusammenhält. Ich habe keine Angst, solange wir alle da sind. Aber ich will nicht, dass wir auseinandergerissen werden. Die Wilsons sind hier mitgekommen und der Prediger. Wenn die gehen wollen, dann können sie gehen. Aber wenn meine Familie auseinandergerissen wird, dann schlag ich mit der Eisenstange hier um mich.
Ma, wir können hier nicht kampieren. Ist hier kein Wasser. Es hat nicht mal einen richtigen Schatten gibt. Und Grandma braucht Schatten.
Ja, gut. Gut.
Die Blicke der ganzen Familie wanderten wieder zurück zu Ma. Sie war die Macht. Sie hatte das Heft in der Hand.
Gut. Wir fahren weiter und halten am ersten Platz, wo es Wasser und Schatten gibt. Dann fährt der Lastwagen zurück, bringt euch in die Stadt und ihr kauft euer Ersatzteil und fahrt wieder her.
Jesus Christ, ein Mensch, der weiß, was er will, der kann eine ganze Bande von Leuten rumkommandieren. Pa, wenn du dir deinen Kopf nicht zu Brei schlagen lassen willst, dann mach so, wie sie sagt. Ja, du hast gewonnen, Ma. Aber jetzt leg bitte endlich diese Kurbel da weg, ja? Bevor du damit auch irgendjemandem was antust.
Ma blickte erstaunt auf das Stück Eisen. Sie ließ ihre Waffe zu Boden fallen und Tom hob sie mit vollendeter Sorgfalt auf und legte sie zurück in den Wagen. Alle waren erleichtert.
Gut, also, Al, du fährst die Leute weiter und siehst, dass sie einen Platz finden. Und dann kommst du mit dem Wagen wieder zurück hierher. Ich und der Prediger, wir bauen inzwischen die Wanne aus. Und dann fahren wir damit, solange es noch geht, nach Santa Rosa und versuchen, eine Pleuelstange zu kriegen. Vielleicht haben wir Glück, weil es Samstagabend ist. Hey, los, jetzt beeil dich, dass wir loskommen. Und lass mir bitte den Schraubenschlüssel und die Zange aus dem Lastwagen da. Ja genau, und den alten Eimer da auch. Das Öl, das müssen wir auch aufnehmen.
Gott sei Dank, das Ding ist raus.
Tom legte Kolben und Pleuelstange in die Ölwanne, rutschte unter dem Wagen hervor und zog die Wanne heraus.
Mist, ich blute wie ein Schwein. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Wagen repariert, ohne mich dabei zu schrammen. Aber pass mal auf, Casey. Das haben wir gleich.
Er pisste auf den Boden, nahm eine Handvoll von dem durchnässten Matsch und strich ihn sich über die lange Wunde auf dem Handrücken. Einen Moment noch drang das Blut durch, dann hörte es auf.
Ja, guck. Das ist das Beste, was es gibt zum Blutstillen. Und pinkeln kann man immer. Ja, wenn wir jetzt einen 25er Dodge finden und eine gebrauchte Pleuelstange kriegen können, dann schaffen wir es vielleicht. Wo bleibt er nur? Er muss verdammt lang gefahren sein.
Tom?
Ja, was denn?
Ich habe mir die Wagen auf der Straße angesehen.
Ja, und?
Das sind Hunderte von Familien, wie wir. Die fahren alle nach Westen. Kein einziger fährt nach Osten. Aber Hunderte nach Westen. Hast du das gemerkt?
Ja, klar, habe ich gemerkt.
Das ist, wie wenn ein ganzes Land sich in Bewegung gesetzt hätte.
Ja. Ja, das ganze Land ist in Bewegung. Und wir auch. Und?
Alle diese Leute finden keine Arbeit da unten. Was dann?
Verdammt nochmal, woher soll ich das wissen? Ich mache nichts weiter, wie einen Fuß vor den anderen setzen. Das habe ich 4 Jahre lang so gemacht. Ich will mir keine Sorgen machen. Ich kann's nicht. Dieses kleine Stückchen Eisen hier, ja? Siehst du's? Siehst du das, ja? Also das ist das Einzige, wo ich mir jetzt Gedanken drum mache. Und ich möchte wissen, wo zum Teufel dieser R bleibt.
Ach, es ist so verflucht schwer zu erklären.
Du willst eine Rede halten, was? Na, dann leg mal los. Ich mag reden. Also, schieß los.
Es ist was im Gang. Diese Leute, die einen Fuß vor den anderen setzen, wie du sagst, die denken nicht dran, wo sie hingehen. Aber sie setzen ihre Füße alle in eine Richtung, alle in dieselbe Richtung. Und wenn du zuhörst, dann hörst du es sich bewegen, hörst es schleichen und knistern. Eine einzige große Rastlosigkeit. Es ist was im Gange. Und die Leute, die es in Gang gebracht haben, wissen nichts davon. Noch nicht. Aber aus diesen Leuten, die alle nach Westen ziehen, da wächst noch mal was. Aus diesen Leuten und aus den Farmen, die sie stehen gelassen haben, da wächst eine Sache, die das ganze Land verändern wird.
Ja, und trotzdem setze ich meine Füße immer hübsch einen vor den anderen.
Ja, aber wenn ein Zaun kommt, dann kletterst du rüber.
Ich kletter über Zäune, wenn Zäune da sind.
Das ist wahrscheinlich das Beste, muss ich schon zugeben. Aber es gibt auch noch andere Zäune. Leute wie ich klettern über Zäune, die noch gar nicht dastehen. Ich kann's nicht ändern.
Sag mal, ist das nicht Al da hinten? Du bist aber verdammt lange weggeblieben.
Hast du die Stange draußen?
Ja, ist glatt durchgebrochen. Wo hast du sie denn hingefahren?
Oh, wir haben eine Geschichte gehabt. Grandma hat angefangen zu heulen und hat Rosa Sharon angesteckt. Und die hat auch noch losgeheult. Hat einfach ihren Kopf unter eine Matratze gesteckt und geflennt. Aber Grandma... Die hat sich zurückgelehnt und geheult wie ein Hund beim Mondschein. Scheint so, als wenn sie den Verstand verloren hat. Sie ist wie ein kleines Kind. Scheint keinen mehr zu erkennen, aber sie redet, wie sie früher mit Grandpa geredet hat. Schreit ihn an, irgendwie total unheimlich. Man kann ihn direkt da sitzen sehen und grinsen, wie er es immer gemacht hat. Sie scheint ihn auch zu sehen. Kannst dir vorstellen, wie sie loslegt?
Wo hast du sie alle abgesetzt?
Wir haben ein Camp gefunden. Hat viel Schatten und eine Wasserleitung. Kostet einen halben Dollar pro Tag. Aber alle waren so müde und elend, da sind sie eben da geblieben. Ma sagt, sie muss das schon wegen Grandma. Ich glaube, Grandma ist verrückt geworden.
Casey, jemand muss beim Wagen bleiben, sonst wird er geklaut. Willst du?
Natürlich, ich bleibe hier.
Wir kommen zurück, so schnell es geht.
Ja, ich warte.
Und halt dir keine langen Reden. Das ist ein netter Kerl. Denkt mir furchtbar viel nach.
Na, wenn du Prediger bist, dann musst du das wahrscheinlich.
Ich muss schon sagen, ich habe mir eine hübsche Zeit ausgesucht für meine Bewährung. Ich hatte mir gedacht, ich würde mal eine Weile nichts machen. Nur rumliegen, spät aufstehen und viel essen. Und mal zum Tanzen gehen und mit Mädchen schlafen. Bis jetzt habe ich zu noch nichts davon Zeit gehabt.
Al blickte geradeaus auf die Straße. Der Wagen klapperte und rasselte. Eine Katze rannte über die Straße und Al riss das Lenkrad herum, um sie zu überfahren. Aber die Räder verfehlten sie und die Katze verschwand.
Idiot.
Wieso?
Du. Wie du den umgebracht hast. Den Typ.
Sag mal, hast du da... Ich meine, hast du da nicht eigentlich mal später von dem geträumt oder so? Also, hat's dich bedrückt, meine ich?
Nee.
Hast du denn nie daran gedacht?
Natürlich. Ja, tut mir leid, dass er tot ist.
Du hast es dir nicht immer wieder vorgehalten?
Nee. Ich habe meine Zeit abgesessen.
War es denn sehr schlimm dort?
Ich will dir was sagen, Al. Ich habe meine Zeit abgesessen und jetzt ist es vorbei, okay? Ich will nicht immer und immer wieder darüber reden. Da vorne ist der Fluss. Und da ist die Stadt. Jetzt wollen wir erstmal versuchen, eine Pleuelstange zu kriegen und uns einen Dreck um andere Sachen kümmern.
Ma hält verdammt zu dir. Sie hat getrauert, wie du weg warst. Ganz alleine für sich. Wie wenn sie in sich reingeheult hätte. Aber sie hat sich nichts anmerken lassen.
Hör mal zu, Al. Wie wär's, wenn wir mal über was anderes reden würden?
Ich hab dir ja nur erzählt, was Ma gemacht
hat. Ich weiß, ja? Aber lieber nicht. Ich will lieber meine Füße einen vor den anderen setzen.
Ich wollte es dir ja nur erzählen.
Ja. Ich weiß ja, Al. Vielleicht bin ich noch ein bisschen gefängniskrank. Vielleicht erzähle ich dir irgendwann mal davon. Natürlich ist es eine einfache Sache, die du wissen willst. Aber ich habe das komische Gefühl, es ist besser, wenn ich es mal ein Weilchen vergesse. Vielleicht ist es anders nach einer Zeit, aber... Aber jetzt, wenn ich daran denke, dann dreht sich mir alles um. Ich will dir was sagen, Al. Das Gefängnis ist einfach eine besondere Art, einen langsam verrückt zu machen. Verstehst du, wie ich es meine? Sie werden auch verrückt. Du kannst sie sehen. Du kannst sie hören. Und bald weißt du nicht mehr, ob du verrückt bist oder nicht. Wenn sie manchmal nachts anfangen zu schreien, dann denkst du, du bist, der schreit. Und manchmal, da bist du es auch.
Ich will nicht mehr drüber reden, Tom.
Ja, 30 Tage. Das geht. Und 180 Tage, das geht auch. Aber über ein Jahr. Das ist eine Sache, die man nicht beschreiben kann. So was Wahnsinniges. Was ganz wahnsinnig ist, dass man Leute überhaupt einsperrt. Ach, zum Teufel, ich will nicht mehr darüber reden. Sieh mal da, die Sonne, wie sie auf den Fenstern blitzt.
Der Wagen kam in die Vorstadt mit ihren unzähligen Tankstellen.
Da ist einer.
Auf der rechten Seite der Straße war ein Autohof. Ein kleines Grundstück mit einem hohen Stacheldrahtzaun eingefasst. Ein Wellblechschuppen, vor dem gebrauchte Reifen mit aufgezeichneten Preisen gestapelt waren. Weiter hinten alte Autos, Wagen mit verbogenen und eingedrückten Kühlern, auf der Seite liegende Wracks, denen die Räder fehlten. Ein großer Berg von Schrott, Steinschlag, Gittern, halben Karosserien, Rädern und Achsen. Moder und Rost überall. Al hielt auf dem öligen Boden vor dem Schuppen an.
keinen Mensch zu sehen.
Hinter dem Schuppen schlug eine Tür. Ein Gespenst von einem Mann kam aus der Dunkelheit hervor. Dünn, dreckig, Hosen und Hemd speckig und glänzend von altem Schmieröl. Er hatte nur ein Auge. Und in der rötlichen, offenen Höhle zuckten die Muskeln, wenn er sein gesundes Auge bewegte.
Hey, sind Sie der Chef hier?
Nee. Ich arbeite für den Chef. Was wollen Sie?
Habt ihr einen alten 25er Dodge? Wir brauchen eine Pleuelstange.
Das weiß ich nicht. Wenn der Chef hier wäre, könnte ich es Ihnen sagen, aber der ist nicht hier. Er ist schon nach Hause gegangen.
Da können wir mal gucken?
Seid ihr von hier?
Nee. Nee, wir kommen aus dem Osten und wir fahren weiter Richtung Westen.
Weißt du was? Seht euch nur um. Und brennt den ganzen verdammten Hof nieder von mir aus.
Sie scheinen Ihren Chef ja richtig zu lieben.
Ich hasse ihn. Ich hasse das Schwein. Jetzt ist er nach Hause gegangen. Er hat eine Art, auf einem rumzuhacken, dass man die Wut kriegen kann. Das Schwein hat ein Mädchen von 19 Jahren, ist ein hübsches Mädchen, ja? Und sagt zu mir, möchtest du sie wohl gerne heiraten? Das zu mir. Zu mir, ich bin mit keinem Mädchen mehr ausgegangen, seit ich mein Auge verloren habe. Und heute Abend hat er gesagt, da ist eine Tanzerei heute. Willst du nicht mit ihr gehen? Und das zu mir. Zu mir.
Die Tränen schossen ihm in die Augen und Tränen tropften aus dem Winkel seiner roten Augenhöhle.
Hier ist ein 526er.
Haben Sie was dagegen, wenn wir uns das ansehen?
Nein. Nehmt ruhig alles. Alles, was ihr wollt.
Dürfen wir die Wanne rausbauen?
Die Wanne war schon draußen.
Tom rutschte unter die rüstige Limousine und rüttelte an der Pleuelstange.
Wie sitzt sie denn?
Bisschen locker, aber nicht schlecht.
Sehr ausgeleiert?
Da sind noch eine Menge Plättchen dazwischen. Ja, ich glaube, sie ist richtig.
Ich bringe euch einen Werkzeugkasten.
Der einäugige Mann schlurfte davon und erschien gleich darauf mit einem Blechkasten voller Werkzeuge. Tom zog einen Schraubenschlüssel hervor und reichte ihn Al.
Und du sie aus. Mach schnell. Verdammt dunkel.
Der Einäugige brachte eine Taschenlampe an und beleuchtete damit den Arbeitsplatz.
Hey, sag mal, was willst du für diese Lampe hier haben?
Ach, die ist nicht viel wert. Eine neue Batterie für 15 Cent. Ihr könnt sie haben, sagen wir, für 35 Cent. Tja, das andere Zeug. Ja, wenn der Chef hier wäre, der wird euch sicher $5 abzwacken, das alte Schwein. Aber ich denke, ich gebe es euch für $1.
Gut. Danke. Und ich gebe dir hier noch 25 Cent für den Schraubenschlüssel, okay?
Ich hab's! Fertig!
Könnte ich vielleicht mit euch fahren?
Gott behüte, nein. Wir sind schon so voll, dass wir uns selbst kaum rühren können. Ja, bau dir doch eine von diesen Kisten hier zurecht und fahr alleine los.
Vielleicht mache ich das auch.
Okay, Al. Schmeiß ihn an! Ja! Nee, nimm Gas weg! Genau, gut, und jetzt gib Frühzündung und lass ihn leer laufen. Ja, genau so. Okay! Okay, Al, dreh ihn ab. Sehr gut. Ich denke, wir haben es geschafft.
Du bist ein verdammt guter Mechaniker.
Ja, schließlich habe ich auch ein Jahr in der Autobude gearbeitet. Jetzt werden wir die nächsten 200 Meilen hübsch langsam fahren, damit sich das Ding einläuft.
Und jetzt schleunigst was essen. Bin fast verhungert.
Ihr habt ja auch euer Essen dagelassen.
Ich fahr den Dodge und du nimmst den Lastwagen, Al.
Ein Kaninchen erschien im Licht und lief vor dem Wagen her. Dann und wann versuchte es, von der Straße abzubiegen, aber die Mauer aus Dunkelheit warf es zurück. In der Ferne erschienen grelle Scheinwerfer und schleuderten ihnen ihren Strahl entgegen. Das Kaninchen zögerte, drehte sich um und rannte auf die kleineren Lichter des Dodge zu. Es gab einen leisen Stoß, als es unter die Räder geriet.
Das haben wir überfahren.
Ja, es gibt Fahrer, die zielen es geradezu drauf ab. Mir gibt's jedes Mal einen Ruck, wenn ich eins überfahre. Ja, der Wagen läuft gut.
Ihr habt einen guten Job gemacht.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath.
Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 5. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Klaus Lamprecht. Musik: Stephanie Nilles und Thomas Deakin. Technische Realisation: Corinna Gartmann und Philipp Neumann. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Dramaturgie: Michael Becker. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2024.
Und hier noch ein Hörspieltipp. Habt ihr Lust auf eine Abenteuerreise von Ostfriesland nach China im 19. Jahrhundert? In der Hörspielserie Der Teepalast reist Lene Voskamp um die Welt.
Ich muss nur nach London und dann weiter bis nach China.
Lene Voskamp, eine bitterarme junge Frau aus Ostfriesland. In einer stürmischen Nacht verliert sie ihren Vater und ist auf sich allein gestellt.
Mach die Leine los!
Mach ich schon!
Sie findet eine sonderbare Münze.
Diese Münze berechtigt dich zum Handeln mit Tee in China.
Der Teepalast, eine Hörspielserie von Bremen 2, nach dem Roman von Elisabeth Herrmann.
Ich weiß, dass ich es schaffen kann.
Der Teepalast, alle Folgen in der ARD Audiothek.